Stell dir vor, zwei Menschen stehen nebeneinander am Reitplatz. Beide sehen dasselbe Pferd. Der eine sagt, der hat Angst, der andere sagt, der ist einfach nur stur, denn der nächste sagt, das Pferd hat Schmerzen. Alle sind überzeugt, Recht zu haben. Und das Spannende ist, beide sehen dasselbe, aber ihr Gehirn interpretiert es völlig unterschiedlich. Denn Wahrnehmung ist leider kein Fenster zur Wahrheit, sondern eher ein Filter, der sehr individuell und selektiv und gnadenlos menschlich ist. Genau so eine Situation ist mir gerade kürzlich auf einem Wochenendseminar schon wieder begegnet. Und das ist der Grund, und auch weil wir uns in der Masterclass gerade wieder sehr intensiv mit dem Thema Emotionen beim Pferd beschäftigen, das ist für mich der Grund, warum wir uns mal wieder mit ein bisschen Content hier im Podcast beschäftigen wollen und nicht nur mit netten Geschichten. Mein Name ist Selina Skogan. Herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Folge bei Equidemia. Und heute geht es um eins der allersensibelsten Themen überhaupt. Wie leicht wir uns täuschen, wenn wir glauben, Emotionen im Pferd zu erkennen und was die Forschung dazu tatsächlich sagt. Ich freue mich auf eine spannende Folge mit euch. Viel Spaß dabei. So oder so ähnlich, wie ich das gerade im Intro erzählt habe, ist mir das tatsächlich gerade kürzlich wieder, auch mehr oder weniger regelmäßig in Unterrichtseinheiten oder eben auch in Wochenendkursen passiert. Das ist manchmal gar nicht so einfach und das ist manchmal auch für alle Beteiligten gar nicht so einfach. Da gibt es verschiedene Gründe für, warum das so ist, und da wollen wir so ein kleines bisschen, da möchte ich in den nächsten Folgen gemeinsam mit euch ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und möchte euch auch erzählen, woran ich mich persönlich orientiere, wenn ich versuche, Ratschläge als Ausbilder, und wenn ich als Ausbilder irgendwo hinkomme, dann ist das natürlich das, was von mir erwartet wird, dass ich gute oder fundierte Ratschläge geben kann und auch sagen kann, wie können wir diesem Pferd weiterhelfen, wie kannst du deinem Pferd weiterhelfen. Dafür müssen wir also zuallererst einmal verstehen, was da überhaupt passiert. Deswegen beginnen wir heute uns mit dem Thema, wer fühlt hier eigentlich was und warum wir Pferde so oft falsch lesen, zu beschäftigen. Ich habe noch zwei weitere Kapitel für euch weiter vorbereitet. Im nächsten Teil geht es, jetzt habe ich es fast vergessen, auch nochmal um Emotionen, und im letzten Teil geht es dann um die kognitive Dissonanz. All das ist ganz wichtig, um auch sich selber so ein kleines bisschen zu überprüfen. Denn wenn wir uns gleich hier dem ersten Kapitel widmen, warum Wahrnehmung nicht Wahrheit ist, dann werden wir relativ schnell feststellen, alles, was wir sehen, ist immer die objektive Realität. Das ist also, ist nie die objektive Realität. Entschuldigung, jetzt habe ich mich versprochen. Das heißt also, es ist nicht das, was tatsächlich da ist. So diese richtig objektive Perspektive gibt es nicht, sondern das, was unser Gehirn für wahrscheinlich hält. Wir haben uns hier auf dem Channel schon ganz oft über kognitive Dissonanz oder auch über Cognitive Bias, Confirmation Bias unterhalten. Und im Pferdetraining bedeutet das, wir interpretieren Ausdruck, Haltung oder Bewegung durch unsere eigene Brille, geformt von unserer Erziehung, von unserer Reittradition, von unseren eigenen Emotionen, die wir mitbringen, und auch durch unser Weltbild. Und dabei müssen wir jetzt verstehen, dass unser Gehirn überhaupt nicht objektiv ist, sondern eine Art Vorhersageapparat. Kein Aufnahmegerät, sondern eher ein Vorhersageapparat. Es ist ein Predictive Processor. Es gleicht Sinneseindrücke und Erwartungen ab und füllt Lücken mit Erfahrung. Kannst du dir so ähnlich vorstellen wie bei ChatGPT. Und jeder, der schon mal mit ChatGPT versucht hat, Content zu erstellen, weiß, wenn wir das nicht wissenschaftlich prüfen oder Zeile für Zeile prüfen, was das Ding da so ausspuckt, dann macht das so seine ganz eigenen Vorhersagen, und die sind nicht immer ganz richtig. Also manchmal sind das ziemlich steile Thesen, die da rausgehauen werden. Deswegen, und so ähnlich ist das auch mit unserem Gehirn. Manchmal haut das ziemlich steile Thesen raus. Und wenn dann jemand anders in die Situation kommt, dann sieht er die und bewertet die auch ganz anders. Wenn wir also sagen, ein Pferd ist motiviert, beschreibst du in Wahrheit nicht wirklich den inneren Zustand deines Pferdes, es sei denn, du bist sehr, sehr gut trainiert, sondern deine Interpretation seines Verhaltens. Das ist jetzt schon mal erstmal eine ganz gute Einführung in das Thema. Und jetzt gucken wir uns mal genauer an, was wir aus der Forschung wissen. Bei der ISIS-Konferenz im letzten Jahr oder in diesem Jahr, im vergangenen Sommer, präsentierte Catherine Henschel von der Charles Stewart Universität Ergebnisse dazu, wie Menschen Emotionen bei Pferden wahrnehmen und einschätzen. Da gab es ein schönes Post dazu, das mich nachhaltig beeindruckt hat, dass meine Schüler sich auch immer wieder in Webinaren angucken müssen. Und das Thema war Emotions in Horses, Perceived or Proven. Das heißt also, Emotionen in Pferden, wurden sie einfach nur wahrgenommen oder sind sie tatsächlich belegt? Befragt wurden dazu über 2700 Menschen, von Freizeitreitern bis zu Trainerinnen und Tierärztinnen. Die Teilnehmenden sollten angeben, welche Emotionen sie Pferden zuschreiben und woran sie diese erkennen. Finde ich erstmal einen ganz guten Test, denn wir reden ja immer ganz viel über Equine Welfare und alles, was dazugehört. Und wenn wir Equine Welfare sichern wollen, dann müssen wir natürlich auch positive und negative Emotionen beim Pferd erkennen können. Also wenn wir sagen, Equine Welfare und Lebensqualität ist mehr positive Interaktion als negative, wie sollen wir die denn zuordnen, wenn wir gar nicht erkennen können, sind die Emotionen beim Pferd jetzt positiv oder sind die negativ? Es ist nicht eigentlich los. Was diese Befragung, diese Studie vor allem gezeigt hat, war Folgendes. Die Mehrheit war überzeugt davon, dass Pferde komplexe Emotionen fühlen. Angst, Neugier, Frustration und Freude. Das erstmal an sich ist schon ein echter Fortschritt. Denn wenn wir auch hier in die Wissenschaft gucken, dann sehen wir, dass überhaupt erst seit 2012 auf wissenschaftlicher oder auf internationaler Ebene Non-Human Animals heißt das, also nicht menschlichen Tieren, Emotionen überhaupt zugestanden werden. Das ist also eine durchaus positive Entwicklung der letzten 15, 20 Jahre, dass die Mehrheit überzeugt ist, Pferde können komplexe Emotionen fühlen. Wir als Reiter, wir wissen es natürlich schon mega lange, aber trotzdem ist es immer sinnvoll und immer schön, wenn wir das, was wir glauben, unsere Meinung von dem, was wir erleben, abgleichen können mit einem physiologischen Beweis. Denn ansonsten ist es eben nicht mehr und nicht weniger als das. Es ist eine Meinung, es ist unser subjektives Erleben und das ist nicht unwichtig. Aber noch schöner ist das natürlich, wenn viele das Gleiche erleben und wenn wir diese Ergebnisse zusammentun können und dann sagen können, ja, das ist gesichertes Wissen. Das gefällt mir immer ganz besonders gut. Die genannten Indikatoren, an denen die Teilnehmenden sagen können, woran sehen sie denn, was da los ist? Und da geht es um Ohrenstellung, um Mimik, um Körperhaltung, um Muskeltonus, um Atmung. Die variieren jedoch massiv. Das ist also hoch individuell, woran die Testteilnehmer, an denen die Befragten sagen durften oder erkennen durften, was hier eigentlich los ist. Das Interessante daran ist, dass selbst innerhalb vergleichbarer Berufsgruppen die Indikatoren sehr individuell waren. Ganz besonders häufig wurden Erregung, Arousal, mit Valenz verwechselt. Das bedeutet also, dass hohe Aktivierung oft pauschal als Freude oder Motivation erkannt wurde. Auch interessant, positive Emotionen wurden deutlich seltener korrekt erkannt als negative, zum Beispiel Angst oder Frustration. BeobachterInnen, die in stärker leistungsorientierten Kontexten gearbeitet haben, interpretierten die Erregung signifikant, häufig als positiv. Und auch das ist total interessant. Ich sage das nochmal. BeobachterInnen, die in stärker leistungsorientierten Kontexten arbeiten, interpretieren Erregung signifikant häufiger als positiv. Wenn wir also einen Profitrainer haben gegen einen Freizeitreiter, dann wird der Profi signifikant häufiger die Erregung positiv interpretieren als der Freizeitreiter. Damit bestätigt Studie das, was viele Trainer und Trainerinnen intuitiv spüren. Unsere Wahrnehmung ist geprägt von dem, was wir glauben, sehen zu sollen. Viele Freizeitreiter werden das bestätigen. Die haben immer wieder so ein bisschen diese Dissonanz in sich, wenn der Trainer sagt, jetzt reite doch mal darüber hinweg. Und der Trainer ärgert sich darüber, wenn der Reiter einfach ja quasi nicht gehorcht und sagt, ah nee, das ist nicht so eine gute Idee bei meinem Pferd und so weiter und so weiter. Das zeigt uns, das mag richtig sein. Wir können dem Bauchgefühl durchaus trauen. Diese 2700 Pferdemenschen, es war eine internationale Studie, die Schweden haben auch mitgemacht unter der Leitung von Elke Hartmann von der SLU. Diese 2700 Pferdemenschen waren sich überhaupt nicht einig, was Freude, Interesse oder Frust beim Pferd bedeuteten. Viele hielten Aufregung für gute Laune. Ein klassisches Beispiel dafür, wie unser Gehirn ja interpretiert statt beobachtet. Das bedeutet also, und auch das konnte man in diesem Paper wunderbar sehen, dass je mehr Erfahrung der Teilnehmende oder der Teilnehmer oder die Teilnehmerin hatte, das heißt, je länger sie in der Industrie tätig waren, desto weniger objektiv war die Beobachtung. Auch interessant war, dass die Beobachtungen sofort interpretiert worden sind, und zwar in einer Kombination aus Confirmation, aus dem eigenen Bias und dem, was sie beobachtet haben. Was wir für uns jetzt hier mitnehmen können, ist, Beobachtung braucht Kalibrierung. Ja, und wenn mein eigenes Bauchgefühl sagt, hier ist irgendwas überhaupt nicht in Ordnung, wir können nicht so richtig einen Finger in die Wunde legen und mein Reitlehrer sagt, jetzt reite mal einfach darüber hinweg, dann machen wir das vielleicht lieber nicht. Gerade einen Kunden gehabt, da hieß es, reit doch mal einfach darüber hinweg. Da hatte das Pferd tatsächlich einen Schlag von Oberschenkel bekommen, war ein Splitter abgebrochen, war ein bisschen angebrochen, ne? So, war nichts mit drüber wegreiten, war eine schlechte Idee. Das bedeutet aber auch, Emotionserkennung ist trainierbar, aber sie braucht strukturierte Schulung und nicht bloße Intuition. Eine Möglichkeit, das zu trainieren, ist zum Beispiel, sich mit Animal Facts oder Equifacts mal auseinanderzusetzen. Da gibt's großartige Studien zu. Wir verlinken euch die im Newsletter, zu dem ihr euch natürlich gerne anmelden dürft. Dürfen wir mal ganz kurz sacken lassen. Mich hat das nämlich ziemlich von den Füßen gehauen, als ich festgestellt habe, das trifft natürlich auch auf mich zu, ne, Leute. Wir sehen das, was wir sehen möchten und nicht immer unbedingt das, was objektiv ist. Und ich muss euch jetzt eine kleine Geschichte erzählen. denn wir haben ja alle unsere Geschichte hinter dem, was wir so tun, was wir mit Pferden tun, was wir in unserem Beruf tun und wie wir die Welt wahrnehmen. Und dann kann ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Ich glaube, ich habe die an der einen oder anderen Stelle schon mal erzählt, aber ich habe angefangen, mich da tiefer mit auseinanderzusetzen. Da hatte ich einen Großteil meiner Ausbildung schon abgeschlossen und dann bin ich 2017 nach Norwegen gezogen und habe hier ja auch die liebe Frau kennengelernt, die mich immer mal wieder auf die eine oder andere Sachen aufmerksam gemacht hat. Danke an dieser Stelle dafür und liebe Grüße, falls du zuhörst. Und dann haben wir einen Blog geschrieben und zwar über das Equine Pain Phase. Sie hat das aus wissenschaftlicher Sicht geschrieben. Geschmerz ist ja nun ihr Kerngebiet, ihre Kernkompetenz, zu dem sie auch forscht, während ich eine ausbilderische Einschätzung, worauf ich gucke, wenn ich mit Pferden arbeite, dazu geschrieben habe. Der Blog war ein mega großer Erfolg, der existiert leider nicht mehr, die Internetseite gibt's nicht mehr, wir sind 27 Versionen weiter. Sie hat aber einen eigenen Blog dazu, könnt ihr euch nochmal angucken, wenn ihr neugierig seid, einfach mal bei Google reinhauen. Genau, und dann habe ich das bei Facebook gepostet. Samstagsmorgens, sonntagsmorgens, irgendwie so, ne? Und hab das mal rausgetan. Und der Blog war eben ein Riesenerfolg. Und während ich das so postete und natürlich auch immer mal wieder geguckt habe, wie viele Likes, wie viele Kommentare haben wir jetzt, hatte ich da oben mein eigenes Titelbild. Und da war der Despino drauf. Und dann habe ich mir den Despino angeguckt und dachte mir, Mensch, wenn ich mir jetzt die wissenschaftlichen Arbeiten anschaue zum Equine Pain Face, dann müsste ich eigentlich sagen, mein Pferd hat ein Schmerzgesicht. Kurzes Durchatmen. Und dann dachte ich mir, nee, kann ja nicht sein. Also meine Pferde leben so, wie sie leben. Die leben im Herdenverbund, denen fehlt nichts. Kriegen alles, was sie brauchen. Die werden akademisch trainiert, da haut keiner drauf rum. Völlig unmöglich, der kann kein Schmerzgesicht haben. Nun bin ich aber genauso wie alle anderen auch. Ich sammle ganz gerne mal Likes auf Social Media ein und musste also immer wieder auf mein Handy gucken und mir das angucken und sagen, was ist denn da, was passiert denn da eigentlich? Und jedes Mal bin ich wieder auf meiner Facebook-Seite gelandet und habe mir dieses Banner und dieses Profilbild angeguckt, was ich da drauf hatte. Und jedes Mal musste ich wieder sagen, ja, also irgendwie ist das Auge schon ein bisschen dreieckig, ne? Und dann konnte ich noch mal kurz darüber nachdenken und sagen, ja, der hatte ja auch einen Unfall, als der klein war. Der hat ja nur einen Teil des Augenlids. Auf der einen Seite ist das ja schon chirurgisch, also mechanisch dreieckig. Können wir jetzt nicht, kann kein Schmerzgesicht sein. Also es kommt mit Sicherheit von diesem Unfall und von der Deformation, die er davon getragen hat und von dem chirurgischen Eingriff. So weit, so gut. Konnte das noch vor mir rechtfertigen und bin dann rausgegangen. Später oder am nächsten Tag, als ich wieder zu Hause war vom Seminar und habe mir mein Pferd angeguckt und musste sagen, ja, das Auge ist dreieckig und nicht nur auf der rechten Seite, wo er den Unfall hatte, sondern eben auch auf der linken. Nee, umgekehrt, warte, links hatte er den Unfall, aber eben auch auf der linken. Das hat mir kurz die Schuhe ausgezogen und das war der Moment, in dem ich angefangen habe, mich viel mehr damit auseinanderzusetzen, nachdem ich mich vom Shop wieder erholt habe, mich viel mehr damit auseinanderzusetzen und dann muss man da mal ein bisschen hingucken und auf den eigenen Bias gucken und überlegen, was ist denn jetzt tatsächlich eigentlich eine gute Idee mit Pferden zu machen und was eher nicht. Lass uns mal ein bisschen weitergehen. Ich habe noch ein paar verschiedene Studien vor euch angeschaut und kurz und knackig zusammengesetzt. Da gibt es zum Beispiel die Arbeiten von Karen Merkies von der University of Guelph, die untersucht in mehreren Studien, wie genau Menschen Emotionen aus kurzen Pferdevideos beurteilen. Ergebnis, auch hier ganz spannend, die Übereinstimmung zwischen BeobachterInnen war ziemlich gering und die Profis lagen nicht signifikant näher an der Wahrheit als Laien, sondern eher umgekehrt. Das heißt also, als Profis haben wir so eine gewisse Habituation, auch so einen gewissen Gewöhnungseffekt, auch an die Sachen, die eigentlich nicht so schön sind. Denn das ist das, womit wir Tag ein, Tag aus konfrontiert werden. Und wenn wir jetzt zu allen Pferden die Ganganomalien zeigen, sagen, die sind lahm, damit haben wir uns in den letzten Podcasts viel auseinandergesetzt, dann bleibt für den einen oder anderen unter Umständen nicht so viele Kunden übrig. Das heißt also, wir gewöhnen uns auch so ein kleines bisschen daran und wir gewöhnen uns daran, vielleicht ein bisschen weiter weg von der Wahrheit dann am Ende des Tages zu sein, weil es so normal ist. Also nochmal ganz klar, da steht überhaupt keine böse Absicht hinter, sondern wir gewöhnen uns daran, weil wir so wenig Pferde sehen, die tatsächlich taktklar und schmerzfrei laufen und so viele Pferde sehen, die in der einen oder anderen Art und Weise kompromittiert sind. Je nachdem auch, in welcher Bubble du arbeitest, siehst du das natürlich viel mehr, ne? Also gerade in der Reitkunst erleben wir das hier oft, dass Menschen zu uns kommen, die überall sonst nach Hause geschickt worden sind, auch ein spannendes Podcast-Thema, müssten wir eigentlich mal einzeln beleuchten, dass viele Menschen zu uns kommen, die im klassischen Sport nach Hause geschickt werden, weil der Trainer vielleicht sagt, damit kannst du nicht arbeiten und das Pferd ist zu schlecht dafür. Und dann kommen die zu uns und sagen, ja, hier irgendwie mit klassischer Ausbildung könnt ihr mir helfen. Und wenn wir dann nicht fit genug sind zu erkennen, dass das Pferd eigentlich Schmerzen hat und deswegen die eine oder andere Anomalie zeigt und das nichts damit zu tun hat, dass es ein schlechtes oder ein untalentiertes Pferd ist oder vielleicht ein schwieriges Pferd ist, ah, auch ein spannendes Thema, da könnten wir uns nochmal über das Thema Beziehung und Entspannung unterhalten. Ah, ich muss mal Notizen dazu machen. sondern dass wir hier eine physiologische Ursache zu ja, zu dieser Anomalie oder zu dieser Verhaltensauffälligkeit gibt, ja, dann werden wir vielleicht unter Umständen als Trainer nicht viele Kunden übrig haben. Und wenn wir dann keine anderen Kompetenzen haben, die wir mitbringen, bei Equidemia haben wir noch andere Kompetenzen außer Reitunterricht geben. Wir können Rationen einstellen, wir können Trainingspläne erstellen, wir machen Ganganalysen, wir begleiten euch mit spannenden Webinaren, zum Beispiel über Emotionen in der Membership. Wir sind also nicht darauf angewiesen, euch zu erzählen, das ist alles großartig, damit wir auch morgen unsere Rechnung bezahlen können und wir auf Biegen und Brechen Reitunterricht machen können. Aber wenn wir dieses Backup-System quasi nicht haben, dann kann das natürlich schon mal eng werden. Zurück zu den Studien, von denen ich gerade gesprochen habe. Was da nämlich noch rausgekommen ist, ist auch, dass es eine häufige Verwechslung von Anspannung mit Aufmerksamkeit gab. Da sind wir bei dem Thema, was wir schon auch hier ganz oft im Podcast schon besprochen haben, nämlich der Vermenschlichung von Pferden. Merkes spricht von der Empathic Illusion. Das bedeutet, wir haben da eine empathische Illusion, übersetzt auf Deutsch. Wir glauben, richtig zu liegen, richtig zu fühlen, aber wir sind voll in unserer eigenen Welt, voll in unserer eigenen Projektion. Da ist er wieder, der Confirmation Bias, und täglich grüßt das Murmeltier. Jetzt mal so ein bisschen Butter bei die Fische. Da gibt es nämlich noch ganz großartige Studien, zum Beispiel von, jetzt weiß ich gar nicht, wie es ausgesprochen wird, Wethan oder Watan and McComb et al. 2015, 2016. Da geht es um das Equine Facial Action Coding System, die sogenannten Equifax der University of Sussex, das objektive Kriterien für die Mimik liefert. Das ist ein ganz großartiges System, denn wir kennen ja auch viele andere Systeme. Wir kennen hier irgendwie die Ladder of Gresham, wir kennen Calming Signals, wir kennen Horsepeak, wir kennen ganz viele verschiedene Sachen. Und ganz grundsätzlich muss ich immer sagen, ich bin pro alles, was erstmal Freundlichkeit und Awareness und Sensitivity dem Pferd gegenüber kreiert. Also immer dann, wenn wir ganz grundsätzlich erstmal mit einer positiven Einstellung in diese Situation reingehen und erstmal irgendwie versuchen, in eine positive Kommunikation mit dem Pferd zu gehen und ihm nicht unterstellen, dass es sowieso doof, gemein und dominant ist, bin ich total dafür. Das heißt, ich finde diese ganzen Arbeiten grundsätzlich großartig. Aber wissenschaftlich relevant ist keine davon. Wissenschaftlich überprüft ist keine davon. Es gibt nirgendwo ein Peer-Review-System. Das heißt, auch da haben wir wieder mehr Meinung als mehr Glaube, als irgendwas, was verifiziert ist. Und das ist eben bei den Equifax anders. Die Equifax werden ja die Facial Action, mein Gott, ist das ein Zungenbrecher. Facial Action Coding System. Das wird jetzt zum Beispiel auch fürs Schmerzgesicht herangezogen. Darauf basieren ja auch die verschiedenen Arbeiten zum Schmerzgesicht. Und diesmal wollen wir den Fokus mal ein kleines bisschen weg von Schmerz legen und auch auf positive Emotionen legen, weil das so wichtig ist für Equine Wellbeing. Ist natürlich mega wichtig, wenn wir in den negativen Emotionen, wenn wir da gut sind und sagen können, boah, das Pferd hat total Schmerzen, ist total frustriert und ist total gestresst oder hat vielleicht Angst und so kommen wir nicht weiter. Aber ich finde es persönlich genauso wichtig, dass wir Freude erkennen können, dass wir Spiel erkennen können. Und ich gebe immer wieder Kurse dazu, wo wir uns genau mit diesen Themen beschäftigen. Wir haben ja immer einmal im Jahr, wir haben ja jetzt ein Gästehaus, wir haben ja jetzt immer einmal im Jahr, nächstes Jahr im Sommer machen wir das wieder, wo ich Menschen dazu einlade, sich hier eine Woche bei uns aufzuhalten, mal die Pferde in der Utmark zu sehen und eben auch mal positive Emotionen am Pferd und das Pferd Pferd sein zu lassen. Dann sind wir bei einem anderen Measurement-Tool, bei den Telos, da unterhalten wir uns ein anderes Mal drüber, dass wir uns das mal angucken und mal sagen, wie sieht es denn eigentlich aus, wenn ein Pferd tatsächlich eine hohe Lebensqualität haben kann und ja, Pferd sein kann. Um das zu erkennen, um positiv und negativ voneinander zu unterscheiden und auch zu sehen, was da eigentlich insgesamt los ist und wie viel da auch ganz oft los ist, brauchen wir also diese objektiven Kriterien für die Mimik. Und Studien dazu haben eben diese Studiengruppe Wethan und McComb et al. Von 2015, 2016 gemacht, ist nicht mehr ganz neu. Kann man auch mal bei Google reinhauen, gibt es ein paar spannende Internetseiten zu, wo dieses Forscherteam eben auch Schulungsmaterial für uns bereithält, wo wir uns ausbilden können, quasi uns selber trainieren können, Emotionen zu erkennen. Und diese Facial Action Coding Units oder Facial Action Coding System tatsächlich dann auch anzuwenden. Auch dazu gibt es übrigens spannende Versuche, ganz anderer Kontext, gibt es spannende Versuche, dass Menschen gefragt wurden, Situationen zu bewerten oder Pferde zu bewerten, bevor sie sich trainiert hatten mit diesem Werkzeug und nachdem sie sich trainiert hatten mit diesem Werkzeug. Und ihr ahnt es schon, die Bewertung war natürlich irgendwie komplett unterschiedlich. Also so ein bisschen Training schadet nicht. Ab und zu muss man mal zur Schule gehen. Ab und zu muss man mal seine Hausaufgaben machen, wenn man damit spielen möchte und wenn man mehr haben möchte als eine eigene Meinung, sondern auch sagen möchte, ja, das ist meine Meinung, weil... Das ist meine Meinung, weil der läuft nur auf drei Beinen. Das ist meine Meinung, weil der gerade eine richtig gute Zeit mit seinem Nachbarn hat. Das ist meine Meinung, weil die Augen sich so und so bewegen, weil wir ein Playface sehen und so weiter und so weiter. Finde ich ganz, ganz wichtig. Und ich bin ja immer dafür, dass wir aus dieser extremen Emotionalität rausgehen. Ich weiß, Pferde sind emotional. Wir lieben sie sehr. Ich mag sie auch total. Ich glaube, wir könnten so viel mehr positiv in der Pferdewelt bewegen, wenn es nicht immer um Blaming and Shaming gehen würde, sondern wenn wir faktenbasiert diskutieren können und sagen können, oh Mensch, da hat mein Pferd Spaß, da hat mein Pferd keinen Spaß und irgendwo dazwischen, da nähern wir uns an. Denn am Ende des Tages möchten wir doch alle eine schöne Zeit mit Pferden haben. So, hab noch zwei andere spannende Paper für euch mitgebracht. Und zwar einmal ist das aus 2023, Jadar, und einmal ist das Proops von 2018. Diese Arbeiten belegen nämlich, dass Pferde menschliche Gesichtsausdrücke, Fröhlichkeit und Trauer zum Beispiel, unterscheiden und dass sie sich an zuvor gelesene Emotionen, zuvor gesehene Emotionen erinnern können. Das heißt, sie lesen uns tatsächlich. Sie können unsere Mimik interpretieren und es gibt ja auch noch andere Studien dazu. Ich glaube, eine davon kommt gleich irgendwo noch. Nee, das war ein anderes Skript, mit dem ich gearbeitet habe. Das kommt später nochmal. Pferde können ja auch haben ein wahnsinnig gutes olfaktorisches Organ. Das heißt, sie können unglaublich gut riechen. Das Riechen ist für sie viel, viel wichtiger als das Gucken. Und wenn es zusammenkommt und außerhalb dieser Versuchsaufbauten kommt das natürlich zusammen. In der echten Realität sieht mein Pferd nicht nur mein Gesicht, sondern es riecht auch, wie ich mich fühle. Es riecht die Hormonausschüttung, die bei mir gerade, die Emotionen, die bei mir gerade abgespielt werden. Und können dann natürlich entsprechend interpretieren, ey, wie ist denn mein Mensch hier gerade irgendwie drauf und können dann natürlich auch daran erinnern, warum das eine oder andere so ist, wie es ist. Also sagen wir es mal so, wenn wir jetzt, nehmen wir mal ein praktisches Beispiel. Verladetraining wäre so ein ganz klassisches Beispiel. Für viele von uns Menschen ist es richtig viel Stress, weil wir Angst haben, dass das Pferd da nicht drauf geht. Dann kriegen wir viele ungefragt gute Ratschläge und dann wird die Situation immer aufgeladener, immer stressiger und dann merkt das Pferd, die Anspannung bei meinem Menschen ist hoch. Der sieht das, der guckt uns ins Gesicht, der riecht das, dass wir Stress haben und am Ende des Tages geht er natürlich nicht auf den Hänger. Ne? Und das nächste Mal, wenn wir in die Richtung gehen, dann kann er sich daran erinnern, mein Mensch fand das beim letzten Mal schon kacke, das ist hier total stressig und dann sagt er jetzt erst recht, ich gehe da nicht rein. Also je enger da die Bindung oder je enger da die Beziehung ist, desto mehr schaukelt sich die Kaskade dann am Ende des Tages natürlich auch hoch. Was fällt uns zu dem Thema noch ein? Ach, ganz klassisch aus dem Reitunterricht natürlich, das Gruppe herein. Und alle finden das Gruppe herein schwierig, finden es erstmal schwierig, diesen Signalaufbau vom äußeren Schenkel zu machen. Und ich kenne ganz viele Schüler, die da mindestens ein Jahr lang gestresst sind, wenn die das Stöckchen heben sollen und sagen sollen, Gruppe herein. Und jedes Mal, wenn die das machen, kriegen die schon Schweißausbrüche. Oder jedes Mal, wenn sie rückwärts laufen sollen auf dem Zirkel, kriegen sie schon Schweißausbrüche. Und dann bekommt mein Pferd natürlich mit, das ist eine unangenehme Situation. Ich versuche erstmal aus dieser Situation rauszukommen und kann dann auch nicht mehr lernen. Auch darüber sprechen wir mal in einem der nächsten Podcasts über das Thema Stress und Lernen. Aber ganz simpel gesagt, Stress macht dumm. Ich habe noch zwei Paper für euch rausgesucht, die sich mit den Themen Physiologie und Kohärenz beschäftigen. Und zwar gibt es da ein spannendes Paper von 2024, Calara et al. Und da geht es um die Herzfrequenzvariabilitätsanalyse. Ich musste ein bisschen üben, um das Wort auszusprechen. Das heißt, wenn du es schwer findest zu verstehen, auch ich musste dafür üben. Ich sag's nochmal, weil es so schön ist. Herzfrequenzvariabilitätsanalyse. Im Endeffekt wurde also geguckt, wie viel Variabilität, also wann schlägt das Herz langsamer und wann schlägt das Herz schneller bei Pferd und Mensch. Und es wurde nachgewiesen, dass es eine physiologische Kopplung zwischen Pferd und Mensch geben kann, abhängig vom emotionalen Zustand und der Aufgabenstellung. Was bedeutet Kopplung? Das bedeutet, wir haben eine Koregulation, und zwar in beide Richtungen. Ist der eine aufgeregt, geht der andere mit und umgekehrt. Haben wir jetzt aber einen erfahrenen Händler oder haben wir hier auch ein Pferd, das zum Beispiel, da gibt es ja auch spannende Untersuchungen für, dass Bindung hilft. Je länger Pferd und Mensch zusammen sind, desto weniger richtet das Pferd sich auf, auch in schwierigen Situationen nicht. Und haben wir jetzt noch einen sehr erfahrenen Händler, der also selber ruhig bleibt dabei und nicht mitgeht, wenn das Pferd im emotionalen Chaos versinkt. Dann ist die Wahrscheinlichkeit viel, viel höher, dass das Pferd sich am Menschen orientiert und der Mensch nicht mit dem Pferd mitgeht und sich dann auch wieder reguliert. Letztes Paper für heute. Und das habe ich hier in der Vorbereitung für diesen Podcast gefunden. Da geht es um taktile Interaktion. Ist noch ziemlich frisch, ist von diesem Jahr. Ist ein Preprint. Captain et al. Heißt die Gruppe, die sich damit beschäftigt hat. Die haben also untersucht, ob taktile Interaktion, Streicheln, Kraulen, Liebhaben, Oxytocin, das Bindungshormon, Cortisol, das Stresshormon und dann entsprechend das Verhalten auch verändert. Das Ergebnis dazu ist ganz spannend, denn die Effekte sind hochgradig individuell und kontextabhängig. Wir können also nicht unbedingt sagen, dass Streicheln, taktile Interaktion unbedingt eine bessere Bindung und eine Bindung durch Berührung liefern kann, sondern dass viel, viel mehr dazu gehört. Kannst du dir auch ungefähr so vorstellen, wenn du jemanden auf der Straße triffst, den du jetzt nicht so ganz sympathisch findest und er will dich immer angrabbeln, vielleicht auch noch ins Gesicht fassen oder so. Wie wahrscheinlich ist das, dass du jetzt, weil der dich ein bisschen mehr angrabbelt und immer hinter dir herläuft und dich noch mehr angrabbelt, dass du den jetzt sympathisch findest? Richtig, eher nicht so hoch. Ja, das heißt also auch hier, Guideline, das, was ich immer wieder wiederhole, Kontext ist King. Guckt euch an, wie wir diese übergeordneten Kontext haben. Und dann gucken wir uns die verschiedenen Elemente an. Und wenn mein Pferd also ganz große Lust hat, mich kennenzulernen, oder auch ein fremdes Pferd große Lust hat, mich kennenzulernen, mich anschnubbelt und mich mal untersuchen will, dann lasse ich das geschehen und dann freue ich mich über die Kontaktaufnahme. Und wenn es mich dann lieb fragt, ob ich am Popo oder am Öhrchen kraule, dann mache ich das natürlich gerne auch. Aber ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, fremdes Pferd im Gesicht anzutätscheln oder aufdringlich zu werden. Mache ich aber fremden Kindern auch nicht. Würde ich es bei fremden Kindern oder noch Kinder, da sind wir ja manchmal ein bisschen, naja, egal, anderes Thema. Aber würde ich das jetzt bei einem fremden Mann machen, wie würden die Leute denn da wohl so drauf gucken? Bei einer fremden Frau ist es ja fast normal, aber würde ich das bei einem fremden Mann machen? Finden die meisten wahrscheinlich auch nicht so gut. Genau. Lass uns das kurz zusammenfassen an der Stelle. Das heißt also, ich habe schon ganz viele Punkte genannt. Gründe, warum wir uns so leicht täuschen, ist einerseits der Confirmation Bias. Wir sehen genau das, was wir sehen wollen oder das, was unsere eigene innere Welt, unsere eigene Theorie bestätigt. Punkt zwei, der Anthropomorphismus, die Vermenschlichung, der Vermenschlichungseffekt. Wir deuten Pferdegesichter oder wir deuten Pferdeemotionen, Pferdeverhalten menschlich und nehmen es aus dem Kontext der Spezies raus und interpretieren das so, wie wir menschliches Verhalten interpretieren würden oder interpretieren möchten. Und dann glauben wir, den sticht der Hafer oder der ist so fröhlich, der macht hier ein Hüpfele nach dem anderen, während der tatsächlich Kissing Spines hat. Das ist natürlich großer Quatsch. Dann der dritte Punkt, der Dunning-Krüger-Effekt. Je sicherer jemand glaubt zu sehen, zu wissen, was er sieht, desto seltener überprüft er sich selber und desto schmerzhafter ist diese Überprüfung auch. Und dann haben wir als letztes etwas, was sich Emotional Contagion nennt. Und das ist so ein bisschen, das kann man ganz gut erklären mit, wir spüren die Spannung des Pferdes, aber verwechseln hier die Resonanz mit Erkenntnis. Auch hier gucken wir wieder eher in uns selber rein, statt unser Gegenüber wahrzunehmen. Und das erklärt so ein bisschen, warum wir zwei Beobachter oder drei Beobachter einer Szene haben können und komplett verschiedene Realitäten haben und warum alle davon überzeugt sind, Recht zu haben und warum diese Diskussionen miteinander, untereinander dann so oft auch so hochkochen und so überschießen. Denn jeder ist ja davon überzeugt, dass er Recht hat und dass er das Beste gibt und das Beste erzählt und auch das Beste möchte für sein Pferd. Sehen lernen ist also ein Handwerk. Ich hatte das an der einen oder anderen Stelle schon mal erwähnt. Manchmal hilft es zur Schule gehen oder manchmal hilft einfach Hausaufgaben machen. Und da gibt es verschiedene Tools, mit denen man arbeiten kann. Man kann mit Videoanalysen arbeiten, mit Equifax, mit der Horse Grimace Scale, das ja auch quasi eine Unterkategorie der Equifax ist und so weiter und so weiter. Und je mehr wir damit arbeiten, schon nach einer Schulung von 30 Minuten, erreichen wir eine höhere Beobachterübereinstimmung. Empathie ist also etwas ganz Wertvolles, aber wir brauchen auch hier ein Fundament aus Evidenz unten drunter. Wenn du also erkennst, dass dein Pferd vielleicht jahrelang nicht brav war, sondern still aus Überforderung und dass es vielleicht nicht langsam war, sondern dass es tatsächlich Schmerzen hat und dass es vielleicht ja gar nicht so gerne spielt, sondern eigentlich der Raufbold der Gruppe ist, der immer damit beschäftigt ist, seinen eigenen Körper zu schützen, dann tut's weh. Und das ist dann der Schmerz, den wir spüren, wenn Wissen und Selbstbild miteinander kollidieren. Aber genau da beginnt Entwicklung. Ich habe euch vorhin so ein kleines bisschen erzählt, wie das bei mir gelaufen ist. Und ich kann dir versprechen, man kann es nicht sehen. Ja. Und take it easy. Das ist Wachstum, nicht Scheitern. Das heißt nicht, dass du immer alles falsch gemacht hast und ein schlechter Pferdemensch, schlechter Trainer bist, sondern das bedeutet, dass du in einen Wachstumsbereich vorgestoßen bist und dich hier jetzt gerade entwickelst. Genau. Das bedeutet auch, dass du ziemlich mutig bist, denn ganz viele Leute möchten da eigentlich gar nicht hingucken und nehmen in so eine Verteidigungshaltung ein. Aber da, wo wir anfangen hinzugucken, da haben wir mehr Equine Welfare und da sind wir dann auch, oder da werden wir, sind wir auf dem Weg, bessere Pferdemenschen zu werden. Was können wir also mitnehmen von heute? Und was wir mitnehmen können, ist einerseits, es lohnt sich, mutig zu sein und andererseits, dass wir eben nie nur objektiv eine Situation beobachten, sondern immer ein Teil unserer eigenen Geschichte da mit rein spielt. Und wir werden dann tatsächlich immer objektiver in Anführungsstrichen oder mehr Wahrnehmung beginnt, wenn wir lernen, den eigenen Filter zu erkennen. Denn dann können wir uns selber so ein bisschen auf die Finger hauen, wenn wir wieder mal dabei sind, überzuinterpretieren. Wenn das Themen sind, die dich interessieren und du Lust hast, dich weiterzuentwickeln, dann bist du herzlich willkommen in der Equidemia Membership, im Equidemia Campus. Denn dort verbinden wir aktuelle Forschung mit Praxis, damit du Verhalten nicht nur länger deutest, sondern eben auch verstehst. Ich freue mich darauf, den einen oder anderen hier wiederzusehen und hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wir profitieren unglaublich davon oder helft uns gerne, die Folge weiter zu verteilen. Teilt uns gern auf Instagram, auf YouTube, abonniert unseren Kanal und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin.